Jo, hallo zusammen zu unserem 151 Podcast. Und zwar heute ohne den entzückenden, den fantastischen, den einzigartigen Cardi Motion. Aber dafür habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, auf den ich mich persönlich schon sehr, sehr lange freue. Und wer auf Social Media unterwegs ist, der wird an seinen Reels, an seinen TikToks nicht vorbeikommen. Ich glaube, er ist jemand, der bringt Comedy in die Pokémon-Szene, was wir nicht ganz so oft haben. Und für mich ist er manchmal auch mein Albtraum in meinem Algorithmus. Ich freue mich, dass du da bist. Rip the Pokepack, a.k.a. Nico. Moin, grüß dich.
Hi, herzlich. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke für das herzliche Willkommen und für die schöne Einleitung von dir. Freue ich mich. Hast du dich gut vorbereitet?
Ja, ich schaue ja deinen Content auch sehr, sehr regelmäßig. Aber für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du ja auch noch mal ein bisschen was zu deiner Person zeigen, weil ich finde, du bist jemand, der nicht nur in der Szene drin ist, sondern der auch wirklich einen Unterhaltungsfaktor hat.
Ja, also ich bin der Nico, Rips the Pokepack, wie schon gesagt wurde. Ich bin jetzt seit 3 Jahren sehr aktiv auf Instagram unterwegs. Es hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass ich, als ich so Karten für mich geöffnet habe, mal so 3, 4 Freunde gefragt haben, zeig mal, was hast du gezogen? Oder zeig doch mal, wie ziehst du denn die Karten? Wie öffnest du das? Dann habe ich denen das per WhatsApp geschickt. Und irgendwie war es mir dann so wehleidig, immer allen das extra zu schicken, weil die wollten auch keine Gruppe haben. Sag ich, ey, pass auf, ich mache jetzt hier einen Instagram-Account und da lade ich das einfach hoch und dann könnt ihr euch das die ganze Zeit angucken. Und so bin ich dann tatsächlich in dieser Bubble erstmal gelandet und habe wirklich nur so ganz öde, langweilige Openings hochgeladen, ohne zu kommentieren, ohne irgendwas. Einfach nur, dass meine Freunde sehen, ach, das hat er schon wieder aus dem Drachenwandel-Display gezogen. Ja, früher konnte man Drachenwandel öffnen. Und ja, so bin ich dann so ein bisschen zu Instagram gekommen. Dann ging das auch relativ schnell, dass ich auf Messen unterwegs war, auf Conventions und immer mehr wieder in das Thema eingestiegen bin, weil früher war ich sowieso viel in der Pokémon-Szene unterwegs. Das Ganze wurde dann so ein bisschen nach und nach abgelöst durch Yu-Gi-Oh! Das, viele wissen das vielleicht auch schon, dass ich wirklich aktiver Spieler war, auch richtig auf den Worlds unterwegs, YCS Leipzig, London etc. Das hat mir so viel Freude bereitet und dann gab es ja bei Yu-Gi-Oh! Einen ziemlichen Bruch, von dem viele im Spiel auch so erfahren haben, weil das ganze Gameplay sich verändert hat. Und wie gesagt, dadurch, dass ich wirklich viel Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, ist dann Pokémon hinten runtergefallen. Meine Evoli-Sammlung habe ich aber stets und ständig behalten. Da ist nichts in den Müll geflogen. Tut mir leid, dass ich das Thema jetzt ja auch nochmal ansprechen muss.
Naja, ist schon okay. Andreas reitet ja auch immer drauf und machst du ruhig auch. Also ich finde, du findest dich hier wunderbar ein im Talk. Da freut man sich einmal, dass Andreas nicht da ist und dann ist der Nächste da.
Aber so ein bisschen teilen wir auch so das Leid, weil ich kann sagen, früher, ich habe immer so Tickets von Konzerten und Fußballspielen gesammelt und die hat meine Mutter damals weggeschmissen, weil sie dachte, ist ja schon alles abgelaufen. Oh, das ist so meine Story zu Karten, aber das sind so Eintrittskarten, aber das war auch sehr, sehr traurig.
Ja, das, also ich fühle das heute noch, den Schmerz, aber lass uns da nicht zu tief ins Thema reingehen.
Ja.
Emotional.
Genau, ja, und dann kam ja so die Corona-Zeit und dadurch, dass ich als Erzieher im Hort gearbeitet habe und in der Schule, hatte ich auch immer mit Pokémon zu tun. Das heißt, ich habe mit den Kindern das Spiel gespielt, ich habe ihnen das beigebracht, habe ihnen so ein bisschen gezeigt, wie kann man tauschen, wie kann man das fair gestalten. Und dadurch bin ich sofort auch wieder in diesen Flow-Zustand gekommen. Pokémon ist halt wirklich auch meine Kindheit. Ich habe es von Anfang an gelebt und geliebt. Und dadurch, dass ich es dann quasi mit Social Media und Instagram verbinden konnte, war das nochmal so ein neuer Türöffner für mich, weil ich konnte meine Leidenschaft und das, was ich gerne mache, mit anderen teilen. Also so richtig, richtig teilen. Also wo es Leute gab, die das komplett verstanden haben, was man jetzt so im Freundeskreis mittlerweile auch hat und die wissen, ach, du machst ja das und das und bist ja auf Conventions und machst Pokémon, total cool. Früher, sage ich mal, war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt hier mit Stolz und hier, weil es gab immer welche, die haben das belächelt und dann haben die es nicht so verstanden. Und dadurch war das schön, dann quasi da so ein bisschen sich ausleben zu können. Und habe 1,5 Jahre lang mich auch gar nicht gezeigt auf Instagram tatsächlich. Also ich habe nur Karten und so ein bisschen so Sachen gemacht, bis ich dann gesagt habe, eigentlich
Aber das ist ja
könnte
total
man.
spannend. Das ist ja total
Ja.
spannend, weil da haben wir auch wieder was gemeinsam, weil ich habe ja auch sehr, sehr lange einen Faceless-Channel gehabt, ne? Ich glaube, aus denselben Gründen wie du, man hat mir erstmal gesagt, na ja, es macht mir zwar persönlich Spaß, aber mit den Reaktionen weiß ich jetzt nicht, ob ich im ersten Schritt dann auch so umgehen kann. Ging dir aber ja anscheinend ähnlich wie mir, dass man irgendwann gesagt hat, ja, komm, scheiß drauf, ich mach das jetzt
Ja.
einfach. Was war bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt gehe ich einfach dafür?
Ich glaube, ich wollte dann was schaffen, weil ich habe viel Content von anderen auch geschaut. Und mir hat so, wie du das schon angekündigt hast, so ein bisschen diese Humorschiene gefehlt. Und ich liebe das, sarkastisch zu sein, ironisch oder einfach auch sich selbst hops zu nehmen, total und zu lachen. Und irgendwie dachte ich so, das fehlt mir. Und vielleicht kann ich derjenige sein, der das so mit reinbringt. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt zeigst du dich und mal gucken, wie es wird.
Kannst du dich noch an dein erstes Reel erinnern, wo du tatsächlich so in dem Format unterwegs gewesen bist? Und magst du den Zuschauern mal so ein bisschen oder Zuhörern mal ein bisschen so einen Einblick geben?
Es gab ja schon immer Memes und so Sounds, die man kennt, die ja im alltäglichen Leben so witzig sind. Also weiß ich nicht, jetzt heutzutage so, die Treppe ist nicht genormt oder Halt, Stopp oder was weiß ich. Also es gab ja schon immer so Sachen, die man in seinen alltäglichen Sprachgebrauch auch ja mittlerweile schon so eingebracht hat, weil man sie kannte. Und dann dachte ich so, wie cool ist es denn, das einfach auch so ein bisschen aufs TCG oder aufs Hobby umzumünzen. Und dann habe ich erstmal gesessen und mir meine Sounds, die ich selber lustig fand, so rausgeguckt und dachte dann direkt immer so, ah ja, das kann was mit Kartensortieren zu tun haben, aber wenn ich meine Karten sortiere und jemand anders pfuscht dazwischen, Halt, Stopp. Und dann hat man gleich dieses Meme. Also bei mir kommt das, ich höre was und dann verarbeite ich das gleich im Kopf und sage, daraus mache ich jetzt was Lustiges. Und habe aber tatsächlich ganz klassisch angefangen, so auch mit Openings, wo ich mich gezeigt habe. Das war mir dann selber irgendwann einfach zu langweilig, weil ich bin jemand, der dann auch beim Schneiden und Videos machen sich das immer wieder anguckt und selbst so sein größter Kritiker, aber auch Fan ist. Das hört sich jetzt komisch an, aber mir muss das selber gefallen, was ich mache erstmal. Und ich muss diesen Content auch selber feiern und es lustig finden, weil dann kann ich es auch präsentieren. Dann kann es auch nur echt und real sein, weil so bin ich einfach und so mache ich das. Und wenn es dann den anderen nicht gefällt, dann gefällt es aber mir. Und das ist das Allerwichtigste. Und das ist so die Quintessenz daraus, dass ich dann die Sachen mache und teile und mich selber immer schon wie so ein kleines Kind darüber freue, wenn ich das hochgeladen habe. Und das ist es so.
Hä?
Nico?
Sind wir schon wieder live?
Ja? Wir waren doch die ganze Zeit live.
Warum hast du denn jetzt einen anderen Pulli an?
Ach so.
Anderer Hintergrund.
Ja, okay, ich muss was beichten.
Hä?
Ich muss was beichten. Ich habe ja gesagt, Card Emotion war nicht dabei bei unserem Talk.
Ja.
Er hat dabei im Hintergrund trotzdem irgendwie so die Fäden gezogen und hat uns einfach die Verbindung gekappt. Und das für ganze 2 Tage.
Für 2 Tage? Ich habe mich jetzt hier nicht wegbewegt.
Ja, krass.
Das gibt's doch gar nicht.
Krass.
Unfassbar.
Ja, du hältst echt Sachen durch. Unfassbar.
Ja, du hast mir auch nicht geweckt. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Sorry.
Aber einen Kaffee
sorry.
Hast du mir schon hingestellt. Dankeschön.
Ja, darauf trinke ich.
Super.
Ja, wir, das ist ja alles live. Wir sind ja hier Qualitätspodcast und 100% authentisch. Das heißt wirklich, das letzte Mal nach 8 Minuten wurde unsere Aufnahme gekickt, weil wir eine parallele Session hatten, bei der Andreas arbeiten musste. So ist es. Heute früh haben wir gedacht, wir treffen uns um 7 Uhr. Also Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt kurz vor 9. Dann hat unsere Software Probleme gemacht und technische Probleme. Aber jetzt sind wir da. Mit voller Power, mit ganz viel Lust und ich freue mich, dass wir endlich weiterkommen. Also,
ja. Ich freue mich auch. Jetzt können wir da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Ich erinnere mich noch, dass ich darüber gesprochen habe, wie ich zu Instagram überhaupt gekommen bin oder zum Teilen, als du mich fragtest, ne, was mein erstes Reel war. Und ich glaube, da hatte ich dann auch alles soweit dazu gesagt.
Ja, wir sind ja schon mittendrin im Thema Humor. Also ich glaube, auch für solche Situationen muss man ja ganz, ganz viel Humor mitbringen. Wie findest du denn so dieses Thema Humor in der Pokémon-Szene? Wie nimmst du das denn wahr? Ich nehme das nämlich zurzeit alles sehr, sehr ernst wahr.
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn dieses ernste Thema, das schwingt wirklich so mit. Also es gibt diesen Investmentfaktor, der ja sowieso allgegenwärtig ist, und da schwingt auch super, super viel Ernsthaftigkeit mit. Also bei Investment, wo es um Geld geht, ne, da geht es hauptsächlich um Struktur, um dass man sich klar äußert, dass man nicht viel Humor reinbringt, sondern dass man da einfach auch Geld mitmacht. Und da erlebe ich das gar nicht, gerade in den Investment-Themen überhaupt nicht. Dann geht es viel, wenn man ums Sammeln, wenn sich alles ums Sammeln dreht, so, dann wird es auch immer auf den Punkt gebracht, das ist richtig, so muss man sammeln. Da hat jeder so seinen eigenen Standpunkt, aber bringt es nicht auf die Art und Weise rüber, dass man sagt, ja, eher ich sammle das jetzt so, und dann ist mir mal die Karte runtergefallen, dann ist mal was kaputt gegangen oder hier. Also es gibt auch wenig Real Talk, finde ich, von den Sachen, die auch mal so schief gegangen sind, was ich auch wichtig finde. Da könnte ich gleich mal eine Story erzählen. Die habe ich auch so noch gar nicht öffentlich gemacht. Ich hatte das Urpalkia und Dialga, die Goldkarten aus Zenit der Könige. Hatte ich ganz, ganz neu. Wir waren auf der Card Madness und ich habe danach gesagt, ja, lasst uns noch so mit der Community einfach Pizza draußen essen an dem See, der da war, und haben dann alles schnell zusammengepackt. Dann habe ich da noch welche getroffen und da, und ich hatte eine Cola, die habe ich zugedreht, und die haben ja jetzt diesen besonderen Verschluss. Ich hatte sie aber nicht richtig zugedreht. Und sie ist in meinem Rucksack umgefallen und ich hatte Dialga und Palkia beide in einem Toploader, aber nur an die Seite so gesteckt, weil ich sie neu hatte. Und als ich dann, also wir haben dann draußen noch ein ewige Rivalen-Display zusammen geöffnet, wir waren 15, 16 Leute, und dann holte ich so diese Karten raus und sah schon, dass sie nass sind, voller Cola. Hab diese Cola genommen, die ist komplett ausgelaufen. Nein. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Hab die Karten rausgeholt. Beide nicht mehr zu retten, kann man sagen. Und alle Leute um mich herum, nein, und verdammt, und vier, und da, und das kann doch nicht wahr sein, und das ist doch unglaublich. Und ich hab da, ja, dann ist es jetzt so passiert. Ich wollte die Karten eh für meine Sammlung haben. Eigentlich wollte ich alle vier gegradet haben und dann in so einen schönen Rahmen machen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so. Also es war wirklich so, dass ich gesagt habe, es ist so, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich nehme das jetzt so hin. Die Karten sind in meiner Sammlung, sind im Binder, und ich werde mich immer wieder an dieses Erlebnis erinnern. Ja, jeder kann jetzt sagen, um Gottes Willen, und diese teuren Karten und hier und da. Ja, es ist jetzt so. Und das, auch das kann ich mit Humor nehmen. Und das ist auch wichtig, dass man daran nicht dann irgendwie zerbricht und sagt, hey, verdammt.
Ja, und ich glaube, das ist was ganz Essentielles, was du auch sagst, ne, die Dinge mit Humor zu nehmen. Das ist das, was ich zum Beispiel im Hobby auch manchmal so ein bisschen vermisse. Wir reden ja auch immer über die Kommentare, die es dann teilweise auf Videos gibt, wo jeder meint, er muss irgendwie Recht haben und sowas. Ne? Ich finde einfach, lass doch einfach da gut miteinander umgehen, dass die Themen auch wirklich auch mal von einer lustigeren Seite zu betrachten. Weil was wir schon auch immer sagen und wofür wir auch als unser Podcast ja auch mal mitstehen, das ist schon auch so ein Ort, wo man sich wohlfühlen soll. Das ist so eine Wohlfühloase Pokémon. Ich meine, du hast auch gesagt, du hast eine lange Reise als Sammler durch und durch, ne? Bist da Fan der ersten Stunde. Und ich glaube, das ist genau dieser Rückzugsort, den wir uns alle immer wünschen. Also von daher ist Humor was ganz, ganz Wichtiges.
Absolut wichtig. Und für mich, ich sag immer, das ist so mein Isolierband zum anderen Leben. Also sowas braucht man einfach. Für andere ist es Sport, für andere ist das. Und für mich ist das so das Isolierband, wo man sagt, okay, da kann ich mich mal vollkommen rausziehen. Da bin ich dann in dieser Welt, in dieser Bubble. Ich vergesse trotzdem nicht das Grundlegende um mich herum, aber ich habe diesen Rückzugsort. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett darüber definiere und sage, es gibt nur Pokémon, es gibt nur Sammelkarten. Ja. Es gibt viele, viele andere Bereiche, die man haben kann. Aber so ein Isolierband und so wie ich das fühle, was mir auch Glücksgefühle bringt. Also muss ich einfach sagen, ich habe so viel Freude daran. Ich kann mich darin verlieren. Ich weiß nicht, man will kurz was sortieren und 3 Stunden später, ja, und so schnell vergeht die Zeit und das ist ja, es ist einfach und das macht so viel Spaß und dieses nie fertig werden. Ich habe das Gefühl, ich werde nie fertig mit dem Sortieren und mit dem Aufräumen und Machen.
Ja.
Und immer wieder heißt es, ja, jetzt habe ich meine Grundstruktur drinne. 2 Tage später, bumm.
Und genau daraus entstehen ja dann zum Beispiel auch deine Reels. Ich glaube, ich kann mich erinnern, genau darauf hast du ja auch eins gemacht, ne? Also man sortiert Karten, dann kommt so ein Schnitt, ja, scheiße, schon irgendwie 4, 5 Uhr früh. So fühle ich total.
Ja, und daraus entstehen so dann meine Ideen. Also das, was ich so erlebe, wo ich dann so drüber nachdenke, ja, was ich hier eigentlich mache, total witzig, aber auch total schön. Also es verbindet so 2 Sachen, ne? Es zeigt so, was erlebt man beim Sammeln und was hat man da für Freude. Und ich glaube, wenn man das auch mit Humor nehmen kann und sich selber auch mit Humor, dann wird das alles viel, viel leichter. Und wir sind ja, wie gesagt, auch in einem Hobby, wo es ja darum geht, Spaß zu haben und Freude.
Definitiv.
Und was, wenn nicht mit Humor irgendwie? Aber da muss jeder auch ein bisschen bei sich selber anfangen. Und das ist auch in Ordnung, wenn man jetzt das nicht mag, so sich zu präsentieren und zu sagen, ey, ich bin ja hier nicht der Faxenclown oder so. Aber mir macht es total Spaß, mich da auch selber hops zu nehmen und da aber auch mal kritische Stimmen zu erheben, was mir vielleicht nicht so gefällt im Hobby. Aber das auch auf diese Art und Weise. Und dann kann jeder daraus machen, was er gerne möchte.
Und du hast ja auch gesagt, so Messen, Community ist ja für dich auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, ne? Du hast gerade erzählt von dem ewige Rivalen-Display, was ihr gemeinsam aufgemacht habt. Du bist sehr viel auf Messen unterwegs.
Also sehr, sehr viel tatsächlich. 2024 waren es 15 Stück. Also Das ist ja jeden Monat eine quasi. Und das hört sich immer an wie so ein richtig krasser Lebensinhalt. Und die Leute denken wahrscheinlich auf Social Media und der ist ja nur da unterwegs, der hat ja auch nichts anderes wahrscheinlich, aber das ist gar nicht der Fall. Also ich kann auch sagen, ich bin schon seit 7 Jahren in einer super tollen Beziehung. Meine Freundin hat absolutes Verständnis zu dem, was ich mache. Ich bin ihr so, so dankbar dafür. Und da sind wir uns auch klar, das ist, wie gesagt, mein Part, den ich mache. Sie war mal auf einer Messe mit und hat gesagt, das ist nicht ihr. Sie kann sich da nicht darin so fallen lassen, aber sie sieht, wie viel Freude mir das macht. Und sie möchte auch einfach, weil sie weiß, dann nimmt man sich immer so ein Stück weit zurück, wenn derjenige da ist, man fühlt sich verantwortlich, hat sie gesagt, mach das bitte alleine, das ist wichtig und das ist gut so. Und das gibt mir viel Kraft und Antrieb und natürlich auch Schwung, dass ich das machen kann. Natürlich gucke ich trotzdem, ist es sinnvoll, dahin zu fahren oder nicht? Also das ist ja auch immer ein Kosten- und Zeitfaktor.
Ja.
Und jetzt kommt der Plot-Twist daran, dass ich ja alle Fahrten mit dem Zug, mit der Deutschen Bahn quasi erledige und da auch schon so, so viel erlebt habe und unpünktlich angekommen bin, was weiß ich. Ich nutze aber die Fahrten tatsächlich dann, um meinen Content zu schneiden, um Nachrichten zu beantworten, mich mit der Community auszutauschen. Also der gesamte Weg schon zu diesem Treffen oder zu dieser Messe, da bereite ich mich auch schon mit Karten und mit dem ganzen Hobby vor. Und das macht mir richtig Spaß. Und ich kann da sofort abschalten vom Alltagsstress, von dem, was so ist.
Mhm.
Und das ist richtig, richtig cool.
Und da kann man ja das Thema Humor auch wieder mit reinbringen, weil wenn man 15 Mal auf Messen mit der Deutschen Bahn fährt, dann weiß man, es braucht Humor, um diese Fahrten erfolgreich durchzustehen, ne? Wenn wir an Verspätungen und Co. denken. Also da fühle ich auch total, total mit dir. Was ist denn für dich so der Grund, warum du auf Messen gehst? Ist es das Thema Community? Also hast du da so eine feste Truppe, mit der du immer unterwegs bist? Ist es wirklich der Content? Sind es dann auch die Karten, die Deals, die du machen kannst? Was ist es für dich?
Also man muss sagen, ich habe auch immer sehr, sehr lange Anreisen, auch mit der Bahn. Ich komme aus Berlin, Richtung Berlin, Brandenburg, Frankfurt an der Oder, kann man ja so sagen. Das ist ja schon fast Polen. Also wir haben ja hier die Grenze und egal, wo ich hinfahre, es sind immer 6 bis 7 Stunden, auch mit dem Zug. Außer wenn jetzt mal was in Berlin ist, dann ist es wirklich Heimspiel. Aber das
fühle ich
aber
genauso. Das fühle ich genauso. Aus Nürnberg muss ich auch meistens, also Hamburg, wir haben ja gelernt, Hamburg ist das Epizentrum der Pokémon-Szene, wie Andreas immer sagen würde. Darf man eben nicht sagen, weil sonst reitet er wieder drauf rum. Deswegen sagen wir das hier im kleinen Kreis.
Das hört er nie. Das wird er nie erfahren. Und ja, da gibt's tatsächlich auch mal so Sachen, wo ich Tagesreisen mache. Auch. Also wenn ich jetzt nach Ingolstadt, da bin ich ganz früh aufgestanden. Noch früher als für den Podcast heute, also 4:30 Uhr, dann fahre ich hin, dann weiß ich, bin ich um 10 Uhr da, wenn es öffnet. Und danach setze ich mich wieder in den Zug, fahre zurück und dann bin ich 1 Uhr nachts hier. Dann habe ich diesen einen Tagestrip gehabt und habe aber trotzdem noch den Sonntag, um das so Revue passieren zu lassen und so. Das mache ich auch. Ich habe aber gemerkt, dass natürlich auch kräfteziehend ist, auch gerade jetzt, wo man immer mehr mit der Community noch zu tun hat, weil man auch mal angesprochen wird und sich die Zeit nehmen möchte. Und ich bin dann auch jemand, der dann sich einfach die Zeit nimmt und sagt, ja, jetzt hier im Gang und so, lass uns doch da kurz in die Ecke gehen, lass uns mal da hinstellen und hier und da. Das genieße ich total. Und das ist der Grund, warum ich auch zu den Messen fahre. Also es ist wirklich dieses große TCG-Klassentreffen, kann man schon fast sagen. Immer wieder aufs Neue. Und man trifft nicht immer die gleichen Leute. Natürlich habe ich mich mittlerweile auch schon vernetzt. Ich habe wirklich Freundschaften geschlossen, wo ich jetzt auch außerhalb vom TCG mich mit den Leuten unterhalte. Das ist so, so kostbar und so, so gut. Aber viele hat man einfach auch nur Schnittstellen in dem Hobby. Und dann weiß man, okay, dann bin ich in Düsseldorf, dann treffe ich da die Leute, dann ist man da wieder. Das ist so ein Aufschwung und den Antrieb und die Freude zu sehen bei jedem, der da auf der Messe ist, so, der sein Hobby lebt und das einfach voller Stolz auch macht und so dann dort an dem Ort nach außen trägt. Das ist ein super, super schönes Gefühl und ich freue mich immer total drauf. Und es ist, hat sich auch wirklich so entwickelt, dass es jetzt mittlerweile auf den Messen so ist, dass ich kaum noch durch Binder gucke. Am Anfang habe ich immer noch Binder und so. Jetzt schaue ich immer nur in lächelnde Gesichter und unterhalte mich die ganze Zeit.
Ja,
Und das ist auch total cool.
das ist ja auch einer der Hauptgründe, was wir immer sagen, ne, warum lohnen sich Messen? Also wir hatten ja
Ja.
den James von der Heidecard Show jetzt auch zuletzt hier, ne? Und warum geht man auf Messen, ne? Es ist ja ganz klar, um Leute zu treffen. Wir sagen immer, sprecht doch einfach die Leute an, wenn ihr Bock habt, einfach Community zu erweitern. Was zu wissen, die Leute sind eigentlich immer freundlich und hilfsbereit. Ich glaube, da erlebt man total viel. Auch für den Einsteiger ist so eine Messe immer extrem wertvoll. Man kann sich mal mit dem Hobby vertraut machen. Man kann für kleines Geld auch mal Karten kaufen. Jetzt weiß ich nicht, du bist wahrscheinlich auch auf der Heidecard-Show, nehme ich an, weil du bist ja
Ja,
überall.
tatsächlich. Es hat sich letzte Woche so ergeben. Ja, da fahre ich dann auch wieder mit dem Zug hin und lustigerweise fahre ich auch am gleichen Tag wieder zurück. Da mache ich das wirklich so.
Ja, cool.
Ich freue mich riesig drauf.
Gibt's für dich bei den Messen, ja, ich habe gerade gesagt, wir unterhalten uns sehr, sehr viel über Messen und was kann man auch verbessern, weil wir sagen auch mal, ja, meistens sind die Produkte relativ teuer und ja, vielleicht dann hat man doch irgendwie Probleme, sich zurechtzufinden. Dann hast du Sport-Pokémon gemischt. Was ist so der Wunsch, den du an Messen hättest?
Ich
Was fehlt
sehe es
dir?
auch, also wichtig und gut finde ich immer, wenn nebendran oder sichtbar gemacht wird, dass auch gespielt wird. Also, dass immer Tische vor Ort sind, wo Leute spielen können. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Oder dass man vielleicht auch parallel kleine Turniere einfach laufen lässt. Dass man einfach auch Spielerinnen und Spieler mehr ins Boot holt, weil die auch super, super wichtig fürs Hobby sind. Das darf man nicht vergessen, weil machen wir uns mal nichts vor, auch bei den Händlern und so. Wer kauft denn die Sleeves, die Deckboxen und das? Das sind auch viel die Spieler, ne? Also das ist ja so, die Playmats und was weiß ich und die Karten. Natürlich spielen die nicht mit den wertvollen Karten unbedingt jetzt immer oder müssten sie nicht, weil da musst du gar nicht so viel Geld ins Hobby stecken. Aber das vermittelt auch noch mal so einen Wert, wenn du siehst, dann spielen da ganz viele. Das hatte ich jetzt zum Beispiel auf der Comic-Con. Da waren nebenan riesig viele Tische und es waren Lokana-Turniere. Und trotzdem hast du direkt diesen Vibe, diese Stimmung mit rübergezogen, wo du dachtest, ey, krass. Und du ziehst immer mehr Leute dann auch vielleicht auch in diese Spielszene rein. Auch wenn es jetzt nicht professionell ist, sage ich jetzt mal, aber das Spiel macht auch noch viel. Wenn man dann sich einfach mal die Gesichter anguckt von den Leuten, die sich dann Gedanken machen, manche lachen, manche, oh, und dann. Das ist eine coole Dynamik, die da entsteht. Das würde ich mir noch viel mehr auf Messen wünschen, dass es da halt nicht nur um dieses Verkaufen und Tauschen und so geht. Es gibt ja oft Trade Nights. Vielleicht ist es ja auch mal eine Trade- und Game Night. Ne? Also ich habe noch nie von einer Game Night gehört, die vorher vor einer Messe stattgefunden hat. Wo man sagt, ey, wir haben einen Bereich zum Spielen, macht doch ein Turnier. Vielleicht hat auch jemand Bock aus der Community, das zu organisieren. Wir bieten euch den Platz. ne? Macht hier 16 Teilnehmer und dann spielt einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass das angenommen wird. Und da geht's nicht nur um Pokémon, weil da kommen ja auch andere TCGs zum Vorschein. Und das könnte man mal ausprobieren.
Und wir haben ja den Simander ja auch hier oft zu Gast. Der gehört ja schon zum festen Inventar, möchte man sagen. Und der bringt uns ja zum Beispiel auch immer ein Stück weit das TCG näher, das Spielbare und so weiter. Mir geht's auch so ein bisschen so. Ich habe es auch noch nicht viel erlebt, dass gespielt wird. Hier und da hast du mal Tische, wo dann auch gespielt wird, aber das meiste ist tatsächlich der Sammelbereich, ne, den man irgendwie hat. Und Marc von Cardcatcher hat es letztens so schön gesagt, du brauchst eigentlich dieses Dreieck. Dieses Dreieck aus den Spielern zum einen, den Sammlern, aber auch den Investoren. Und unser Hobby funktioniert eigentlich nur dann wirklich gut, wenn genau diese drei Faktoren und diese drei Gruppen auch zusammenkommen. Und das finde ich ist bei einer Messe immer das Paradebeispiel, wo genau das der Fall ist.
Ja, definitiv.
Wie siehst du dich denn in dem Dreieck? Also du bist Spieler zum einen, das hast du ja auch gesagt, früher sehr viel Yu-Gi-Oh! Ne? Pokémon, habe ich jetzt rausgehört, spielst du auch immer noch. Wie steht es um die Themen Sammler, Investor?
Genau, also beim Spiel ist jetzt auch so, ich habe mich auch letzte Woche, das ist auch mein Wunsch fürs kommende Jahr, dass ich wieder auf Turniere gehe. Mhm. Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre nicht auf Turnieren gespielt offiziell. Ich habe mir jetzt wieder eine Trainer-ID geholt. Ich möchte wieder auf Turniere gehen, ich möchte auch vor Ort spielen. Ich habe jetzt 4 online gespielt, aber das ist nicht das, was es für mich ausmacht. Ich kann online die Decks testen und so, aber ich möchte vor Ort spielen. Und es ist ja so, dass ich nicht nur Pokémon spiele bzw. sammle, sondern ich bin bei Locana drin, ich bin bei One Piece drin, ich bin jetzt mittlerweile bei Magic drin. Ich gucke mir alles an. Jetzt nicht intensiv oder so. Ich kaufe mir dann Deck und hab das und spiele dann. Und hab da richtig Freude dran, die Mechaniken und all das. Also ich glaube, ich habe hier 7 oder 8 verschiedene Kartenspiele, wo ich so eine Kiste habe mit den Karten. Und dann sagen wir mal hier mit ein paar Leuten, ey, heute ist Locana, los, lass treffen, zack, spielen wir Locana. Das ist cool. Und in dem Pokémon-Dreieck bin ich momentan, also ich möchte wieder mehr zu dem Spieler hin. Ich bin aber momentan eher der Sammler. Also total der Sammler. Ich bin ganz, ganz weit weg vom Investor, muss ich sagen.
Okay, das ist aber
komischerweise.
Finde ich spannend, weil ich stelle hier immer die These auf, du kannst fast gar kein Sammler ohne Investor-Dasein irgendwie sein, ne? Wenn du deine Sammlung aufbauen willst, musst du dich ja auch irgendwie mit den Werten der Karten beschäftigen. Du musst mal wieder was verkaufen. Du musst trotzdem eine gewisse Wertsteigerung mitnehmen, um allein deine Sammlung aufzuwerten. Jetzt sagst du bist sehr weit vom Investor hinweg. Ist das für dich dann weniger ein relevanter Faktor oder löst du das wirklich über Tauschen? Ganz klassisch.
Ich kann ein Beispiel geben, dass ich wenn ich mich auf Card Market bewege, dass ich nur das Geld nehme, was ich quasi durch andere Karten eingenommen habe, sodass das in dieser Bubble bleibt. Das heißt, es ist immer dieser Fluss, okay, ich habe eine Karte gezogen, die ich jetzt nicht so gut finde oder für meine Sammlung speziell brauche, dann biete ich die gerne an und dann freue ich mich, dass wieder Guthaben aufs Konto kommt für eine Karte, die ich mir holen kann. Mhm. Und so bleibt es immer in diesem Fluss. Und da habe ich mich auch ganz klar abgegrenzt damals, wo ich mich angemeldet habe, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mir das Geld auszahlen, was ich da nehme. Ich möchte aber auch nicht exzessiv viel Geld einzahlen. Ja, ich zahle trotzdem noch ab und zu mal Geld ein, weil man sich da denn trotzdem eine Karte kauft, ist ja klar.
Ja. Ja.
Aber für mich ist dieser Energiefluss quasi, dass es immer in dem Hobby bleibt. Und das ist schon mal der erste Punkt, wo ich mich nicht als Investor sehe, weil dann könnte ich sagen, ich baue ja was auf, was ich später verkaufe, um für was anderes zu nutzen. Wenn ich aber investieren würde, dann würde ich es wieder ins Hobby investieren. Mhm. Also für mich als Sammlung. Ne? Und ich habe jetzt mal so eine Bestandsaufnahme gemacht von dem, was ich überhaupt so habe. Jetzt auch erst am Wochenende. Das hat ewig gedauert, von Krimskrams bis Boxen und was weiß ich. Da habe ich ganz, ganz wenig Sealed-Produkte gefunden. Die ich habe, die ich mir angeschafft habe, sind die mit Evoli drauf oder den Evolutions.
Kaum zu übersehen bei dir. Ne?
Ja, kaum. Also sieht man gar nicht. deswegen wollte ich es extra nochmal ansprechen. Und die habe ich auch nicht für utopische Preise gekauft. Das muss man auch sagen. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel ein Drachenwandel-Display nicht mehr kaufen.
Hast du alle aufgemacht?
Habe ich alle aufgemacht. Wirklich. ich weiß gar nicht, wie viel Displays wir geöffnet haben. Da waren die 119 Euro. Und ich habe hier mein Masterset. Und kann mit dem Masterset von Drachenwandel fast zu jeder Karte noch eine Geschichte erzählen, weil wir hier mit so vielen Freunden gesessen haben, die nichts mehr mit Pokémon zu tun haben, aber die teilweise die Karten gezogen haben. Und das ist richtig, richtig cool. Und da weiß ich, das ist ein Set, das habe ich hier und da stecken viele Erinnerungen drin. Aber das sehe ich jetzt nicht so, oh, wenn ich das mal verkaufe oder so.
Ja.
Das würde mir total, also das schmerzt, wenn ich schon daran denke, zu sagen, oh, das verkaufe ich mal. Vielleicht im äußersten Notfall, wenn man wirklich für irgendwas richtig krass ist oder irgendjemand helfen muss oder so und hat jetzt nicht das Geld zur Verfügung zu sagen, okay, ja, dafür kann ich es dann weggeben. Aber auch die, ich hatte mal Top-Trainer-Boxen angefangen, die waren damals im Hintergrund zu sammeln von Schwert und Schild. Und dann hatte ich diesen Moment, warum will ich die haben? Wofür? Bin zu keiner richtigen Antwort gekommen. Ja, um sie zu haben. Nee, dachte ich. Hier rein wieder. Wer möchte die haben? Okay. Und dann ist es bei mir auch so, wenn ich jetzt, es gibt viele, wo ich dann höre, ach, die sind traurig, dass sie die Karte vorher abgestoßen haben, weil jetzt ist sie noch teurer oder ein Display, jetzt ist es noch teurer. Und wenn ich mir dann so denke, zum Beispiel, ich hatte ein Drachenwandel-Display oder habe immer noch tatsächlich eins da, was damals 119 Euro gekostet hat für mich.
Ja.
Und jetzt nehmen wir mal hypothetisch an, ich würde das für 1200 Euro verkaufen. Das wäre unfassbar krass. Es würde jetzt aber in einem Jahr vielleicht sogar 2000 Euro kosten. Würde ich mich nicht ärgern, wenn ich es jetzt verkauft hätte. Weil überleg mal, wie viel Geld ich noch, also das ist ja Wahnsinn, wie viel da jemand noch dafür gegeben hat, also wie viel ich dafür bekommen habe. Ist ja unfassbar. Da kann ich mich dann auch gut von abgrenzen und sage, dann ist es so. Zum Beispiel meine Lieblingskarte, ja, die Eevee Mönch Promo. Ist ganz witzig. Ich habe die Postkarte hier, also ihr kennt ja alle den Schrei. Und die Eevee Mönch Promo ist halt meine Lieblingskarte.
Schön. Ja,
die zeige ich jetzt hier gerade in die Kamera.
Extrem schöne Karte, haben wir auch schon mehrfach auf dem Channel mit besprochen. Also gerade die Munch-Karten und auch Andreas ja mal sehr, sehr kunstliebhabend, sage ich mal.
Hammer.
Extrem gut, extrem gut.
Also ist auch meine absolute Lieblings-Evoli-Karte. Diese Karte hatte ich dreimal. Und ich habe für keine dieser Karten mehr als 100 Euro damals ausgegeben. Und dann kam eine Zeit, das war weit vor diesem ganzen Boom. Und vor der Corona-Sache und wo das hochgeschossen ist. Da habe ich eine Karte für 150 verkauft und dachte, wie krass ist das, dass hier eine Karte für 150 Euro verkauft wird. Gut, habe ich gemacht. Die anderen beiden habe ich zum Grading geschickt, ist jeweils eine 9 geworden. Und die andere Eevee-Promo, da habe ich wirklich dann quasi Geld so benötigt fürs Hobby auch wieder. Weil ich wollte bestimmte Karten haben und wusste, ich brauche das jetzt. Ich will jetzt aber nicht an mein Geld, was ich mir erarbeite und so rangehen, sondern ich habe ja da noch die Eevee-Karte. Und jetzt möchte ich das. Ich weiß, dass die wahrscheinlich noch höher gehen wird und noch höher gehen wird. Und dann habe ich damals für die Karte 375 Euro und noch ein paar Karten bekommen, die ich wollte. So ein paar SARs und was weiß ich. Wenn ich jetzt gucken würde wahrscheinlich, was die Karte in der PSA 9 wert ist, dann könnte ich auch sagen, boah, war ich doof. Aber nee, ist völlig in Ordnung, weil ich weiß ja auch, ich habe zwei Stück für 99 Euro bekommen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist undenkbar.
Ja, das waren andere Zeiten. Aber ich finde, du sprichst zwei sehr, sehr spannende Punkte an, ne? Also gerade nochmal zu dem Punkt ist, glaube ich, auch mal, dass man zufrieden ist mit dem, was man gerade hat und nicht schaut, wie sich noch zukünftig entwickelt. Ich habe auch ganz, ganz viele Beispiele, wo ich Karten verkauft habe, viel zu früh. Also wenn man jetzt wirklich aus dieser finanziellen Perspektive mal draufschauen. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch so ein bisschen Cashflow, um dir wieder was Neues zu holen, wie du gesagt hast, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, was man als Sammler auch sehr, sehr viel hat, dieses Umstrukturieren der Sammlung. Jetzt gehe ich mal ein bisschen in eine andere Richtung. Klar sagst du jetzt, Evoli ist dein Lieblings-Pokémon, aber auch da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Richtungen, wo man mit hingehen kann. Und deswegen ist es auch durchaus notwendig, mal was zu verkaufen. Und auch da vielleicht wieder, ne, wenn man dann sieht, die Karte ist gestiegen, versuchen mit Humor zu nehmen, ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Und den anderen Punkt, den ich noch mit erwähnen wollte, du hast ja auch gesagt, du hast dann ganz viel Evolving Skies aufgemacht für 120 Euro. Da kannst du jetzt natürlich auch drauf schauen. Boah, das ist jetzt das Zehnfache wert, ne? Wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber finde ich jetzt auch, und das spricht natürlich für einen Sammler, dann auch zu sagen, hey, aber ich habe so viele Erlebnisse mir damit kreiert und genau darum soll es ja auch gehen. Du kannst zu jeder Karte eine Geschichte erzählen. Du hast das gemeinsam mit der Community gemacht. Und das finde ich einen Aspekt, der ist sehr, sehr wichtig, weil das ist auch, wenn wir über das Thema Booster-Opening sprechen, ne, oder Display-Openings sprechen, dann geht es ja nicht darum, da wirklich einen monetären Gewinn dahinter zu machen, sondern es geht ja wirklich um Spaß daran zu haben, diese Packs zu öffnen, ne, um diesen Gamble, ja, weil wir wissen ja auch so, der Erwartungswert bei so einem 5-Euro-Booster, der liegt vielleicht bei ein paar Cent, ja, aber es geht halt auch um diesen Chase, den man am Ende hat, um diese Erlebnisse, die man damit kreieren kann und um die Karten dann auch in der Sammlung zu haben, also spricht total für einen Sammler und das ist was ich auch immer super gern mache.
Ja, und das ist auch wirklich, wirklich cool. Und da kann man, wir haben jetzt mittlerweile mit einem Kumpel überlegt, wie kann man das Ganze auch noch ein bisschen spielerischer gestalten, ne? Und jetzt haben wir ein Bingo entwickelt. Er hat ein Bingo entwickelt, wo man zum Beispiel, jeder hat dann so ein Bingo-Blatt. Mhm. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen witzig an.
Hört sich nach Kreuzfahrt an, ne?
Ja, dann steht's, dann öffnet man die Packs. Man hat jeder eine Top-Trainer-Box. Und dann schaut man, also wenn man zum Beispiel drei Feuer-Pokémon im Pack, kann man abhaken. Oder den Chase-Hit oder eine Karte mit so und so. Wir haben das als Comic-Con-Vorbereitung, da musste man zum Beispiel das Wort mit den Anfangsbuchstaben der Pokémon sammeln, die man in dem, also es ist wirklich dynamisch und macht richtig Spaß. Jetzt letztens am Montag hatten wir einen Stream, das kam mir in den Sinn, wir haben es Pack-Tac-Toe genannt, das ist ein Tic-Tac-Toe. Man spielt halt Pack gegen Pack. Und eigentlich wurde immer so in der Community suggeriert, man zählt die KP zusammen, die oben rechts stehen. Und ich habe gesagt, ey, lass uns, wenn es ein Battle ist, dann zählen wir die Kampfkraft der Pokémon zusammen. Also haben wir die Attacken genommen und immer zusammengezählt. So, dann hatte er zum Beispiel 540, ich hatte 560. Dann durfte ich ein Kreuz oder einen Kreis auf dem Pack-Tac-Toe machen. Und dann konnte man quasi, und wer zuerst das gewonnen hat, hat gewonnen. Und wir haben Karten gefeiert, die haben wir nie zuvor gefeiert. Patinaraya, eine ganz normale Reverse-Karte, hatte plötzlich einen Angriff mit 120 und 150. Das waren Instant 270. Total witzig. Und da gibt's so Formate, die machen dann übelst Spaß. Und ich erinnere mich wirklich, ich hatte Bemon, der konnte nichts, der konnte sammeln, eine Karte ziehen, keinen und hat 10 Angriff. Und ich hatte dreimal Bemon. Der hat mir gar nichts gebracht. Aber das sind dann so Sachen, wo man dann den Fokus so wirklich auf dieses wieder Spielerische legt, auf den Fun Fact. Das macht super Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen. Denkt euch kreative Spiele aus zu Pack Battles. Rubbt das nicht nur weg, weil die Common Karten, natürlich, die wurden auch von Artists entwickelt und sind teilweise auch wunderschön. Aber es ist mittlerweile so, wenn natürlich am Tag von Streamern oder von Leuten 80, 90 Packs geöffnet werden, wenn das mal reicht. Ja, da will ja keiner mehr. Und wenn man aber den Karten auch keine Bedeutung schenkt, dann ist ja klar, dass die auch keiner sehen will. Dann will ich die selber auch nicht sehen. Aber wenn ich den, also durch mich selbst auch eine Bedeutung schenke, wie mit den Angriffspunkten, oder man muss lila eine Pokémon sammeln, oder man muss das sammeln, dann ist das cool. Und die es Gamble lieben, können ja auch machen, ey, wir spielen Pack Battle und wer Gewinner darf sich eine Karte vom anderen aussuchen danach. Dann hat man da noch so ein bisschen so einen Kick drin.
Ja, ich glaube, da bist du jetzt, glaube ich, schon einer der wenigen oder so eine Minderheit, glaube ich, die diesen spielerischen Aspekt noch in den Vordergrund stellt, weil gerade wenn du die ganzen Whatnot, eBay Live, was man alles hat, alle Rip und Chipper eigentlich anschaust, ne, dann ist es natürlich da eine extreme Masse an Packs, die aufgemacht wird und ja, ganz oft, und ich glaube, das ist vor allem ja auch bei den chinesischen Karten, siehst du es ja ganz oft, alle Packs werden aufgeschnitten und dann einfach nur noch zack durchgescrollt. Da ist ganz wenig Wertschätzung natürlich da für die Common-Uncommon-Karten. Ich würde mich da persönlich auch nicht ausnehmen, ne?
Das macht, also ich mich ja auch nicht überall. Also wenn ich mir am Kiosk oder unterwegs mal Packs kaufe oder dann fährt man auf Messen, das ist für mich immer Reisepack, ist immer klar, ich habe immer zwei Reisepacks.
Da muss dabei. Am Bahnhof immer Reisepack. Bei mir auch, ja.
Reisepack ist super. Und dann schaut man und dann guckt man auch nicht so genau und sagt, oh, diese Karte ist aber und hier und wo ist der Artist? Das ist natürlich auch eine Traumvorstellung und eine Wunschvorstellung. Aber das kriegt man auch nicht hin. Das kriegt man selber nicht hin. Da nehme ich mich auch nicht raus. Aber man kann sich diese Momente schaffen, wo man da wieder fernab. Und das geht nur in Gemeinschaft. Das ist auch ganz wichtig. Weil ich kann das für mich alleine machen, aber gegen wen will ich denn spielen? Gegen wen will ich denn battlen? Ja, ich kann mich selbst herausfordern, aber das ist ja nicht so cool. Und dann diesen Moment zu haben, wo der andere dann doch nochmal das Ruder rumreißt und sich dann freut und man selber ärgert sich und freut sich danach, aber trotzdem dann wieder, das ist so, das sind coole Sachen. Also es macht einfach richtig, richtig Spaß.
Ja, für mich ist so ein bisschen die Frage, und ich habe jetzt auch den Card Lounge Podcast zuletzt mal gehört und da haben sie so ein bisschen Pokémon One Piece gerade verglichen, weil wir haben ja gerade auch einen extremen One Piece Hype. Und es ging auch ganz viel um das Thema Booster zu öffnen, welchen Wert kann man tatsächlich ziehen. Und da war so die Aussage, dass das One Piece einfach so auch im mittleren Preissegment einfach viel, viel stärker ist als Pokémon. Das heißt, den Wert, den du aus einer Box rauskriegst, diese Chase-Karten sind viel, viel breiter aufgestellt, als es bei Pokémon ist. Jetzt weiß ich nicht, wie tief du in One Piece drin bist, aber es wäre dann auch so die Frage, was müsste man bei Pokémon eigentlich anders machen, damit man auch sagt, okay, vielleicht kann man auch die weniger interessanten Karten jetzt zumindest für den Großteil der Sammler dann trotzdem nochmal ein bisschen special machen.
Na, bei Pokémon ist es auch so, dass oft Karten ja wieder gereprintet werden. Dann kommt wieder eine andere Form davon raus, dann kommt da nochmal, dann gibt's eine Promo. Auch wenn die Karten spielstark sind, kommt man irgendwie günstig immer an die ran. Bei One Piece ist es zum Beispiel tatsächlich auch so, dass das beeinflusst, wie gut die Karten sind, wie teuer sie sind.
Also auch für den Spieler?
Ich spiele das, genau, auch für den Spieler. Ich habe es von Anfang an gespielt, weil ich es sehr cool fand. Ich habe auch einen Kumpel, der total im One-Piece-Game drinne ist. Und wenn man sich da mal trifft, dann spielt man halt One-Piece. Auch total in Ordnung. Und sag ich mal, da hatte ich ein Deck, da hatte ich viermal die gleiche Karte drinne, weil ich mir die am Anfang alle zusammengekauft habe, einfach einzeln. Und da meinte er, die Karte ist gerade richtig stark. Ich habe die damals für 2 Euro das Stück auf Card Market geholt. Es ist instant die gleiche Karte. Es hat sich nichts verändert. Die wurde auch nochmal gereprintet. Aber es hatte sich nichts verändert. Und plötzlich war die 45 Euro wert. Eine.
Wow.
Weil die so stark war und Turniere gewonnen hat. Und weil durch andere Karten eine andere Dynamik reinkommt. Oder dachte ich so, das ist ja, also für mich als Casual One Piece Spieler, was will ich denn mit der Karte? Und dann habe ich sie tatsächlich auch 4-mal verkauft. Also ich habe sie reingestellt und verkauft.
Na klar.
Und dann dachte ich, dafür kaufe ich mir ein paar Pokémon-Karten dann einfach. Also die ich dann wieder für meine Sammlung möchte. Weil wenn das jetzt jemand braucht, der damit spielt, und die Karte ist ja anscheinend so gut, die auch nicht besonders ultra selten gewesen, aber krass. Und bei Locana erlebt man das auch. Hm. Da hatte ich eine Maui-Karte, das ist eine Common-Karte, die war plötzlich 65 Euro wert. Weil die so krass war, habe ich auch verkauft dann.
Und gefühlt hatten wir das in Pokémon früher noch ein Stück stärker, also jetzt natürlich nicht in so einem 45-Euro-Segment, aber was ich ja auf meinem alten Channel öfter als Video gemacht habe, war, schaut euren Balk durch, was sind spielbare Karten, und dann hast du halt mal so eine Trainerkarte, die zumindest 3, 4, 5 Euro wert ist. Ja. Ne? Gefühlt ist das aber auch komplett eingebrochen. Also kann ich mir zum Beispiel nicht erklären, ich würde jetzt davon ausgehen, dass jetzt nicht super viel mehr gedruckt ist, ist die Frage, gibt es da einfach mehr Reprints, ne? Weil ansonsten ist es natürlich immer super lukrativ zu sagen, ja, den Bulk, der ja sonst, wo du sonst ja gar nichts dafür kriegst, 1-2 Cent pro Karte, wenn du Glück hast, da dann tatsächlich mal durchzuschauen und zu sagen, hey, ich habe hier noch ein paar wertvolle Karten drin, erlebe ich aber seltener.
Was man sagen kann, also das wäre jetzt schon wieder so ein Investment-Thema, wo ich ja eigentlich gar nicht so drin bin. Aber wenn man das sagen könnte, welche Karten sich da zum Beispiel lohnen, wären jetzt die Ast-Trainer-Karten, diese pinken. Die eigentlich ja gar nicht so viel Wert haben, die bei Sammlern auch nicht besonders begehrt sind, sage ich jetzt mal. Auch wenn man die gezogen hat. Am Anfang dachte man, ist was Neues, ist cool. Aber da kann man immer mal einen Blick drauf haben, weil die gehen auch mal 15 bis 20 Euro hoch. Damals zum Beispiel jetzt die geheime Box, die auch in vielen Decks gespielt wird, die dann auch mal 15 Euro hochgegangen ist. Das kommt dann, wenn andere Karten kommen, kommt dann eine gewisse Dynamik. Und das, was früher im Bulk oder im Wald da so drinne war, wo man gesagt hat, okay, jetzt hier der Nestball wird oft gespielt oder so, der geht jetzt mal auf 1-2 Euro. Das sind jetzt vielleicht so die Ast-Trainer-Karten, wo man sagen kann, gut, dann habe ich die mal da und beobachte das so ein bisschen, wenn die Spieler die brauchen. Da könnte man sagen, das ist so, dass, und warum das jetzt beim Bulk nicht mehr so häufig ist, ist, glaube ich, auch, weil so viele Reprints kommen. Es kommen viele Boxen, wo viele Karten drin sind. Man darf nicht vergessen, viele wissen, dass diese Toolkits, Trainer-Toolkits immer kommen. Das ist auch ein super cooles Produkt, muss ich sagen. Da ist ja immer so ein Riesenstapel von den ganzen Top-Karten drin, die man spielen kann. Und da kann man sich einmal das Ding kaufen, hat noch ein paar Booster drin und ist dann durch mit dem Thema. Und wahrscheinlich, das könnte man auch noch darauf zurückführen, dass mittlerweile so viel geöffnet wird, so extrem viel, dass es einfach in der Masse da ist.
Ja, es ist alles verfügbar. Es ist eigentlich, jede Karte gibt es mindestens wahrscheinlich 2-3 Mal, die spielstark ist in verschiedenen Varianten. Und ja, nee, war früher ein Stück weit leichter, aber die Ace-Karten sind ja auch ein guter Tipp. Das heißt, wer mal seinen Balk wieder durchschaut, nach rosa Ausschau halten ist hier der Tipp.
Ja.
Sehr gut.
Definitiv.
Nico, ein Thema habe ich auf jeden Fall dabei. Okay. Wir müssen über Sleeves sprechen. Ich habe das Gefühl, du hast da einen gewissen Fable für Sleeves. Ich behandle sie, also für mich müssen Sleeves da sein, um die Karten zu schützen. Mit denen, die hinten drauf bedruckt sind, so kann ich relativ wenig anfangen. Jetzt meine ich, bei dir gesehen zu haben, du hast ja sogar einen eigenen Binder für Sleeves. Erzähl mal, wie kam es dazu und warum? Warum macht man sowas?
Kam auch in diese Zeit rein, wo viele auf Einzelkarten sind, wo es dann anfing, nur um Investment zu gehen. Und ich habe generell immer schon so Sleeves gesammelt oder die Artworks, die besonders waren. Kann auch damit zusammenhängen, wo ich in Japan war und da gesehen habe, oh, die haben ganz andere Artworks, da nehme ich mal was mit, das gefällt mir, das ist schön. Und dann dachte ich, ja, gibst du mal den Sleeves Aufmerksamkeit und machst dir mal ein Binder. Und dann habe ich tatsächlich, also ich habe, das ist ein Binder, ich habe noch zwei andere. Der ist wirklich voll, also den zeige ich jetzt hier gerade in die Kamera. Wer das sehen möchte, kann sich das auf, es ist wirklich alles voll. Kategorisiert mit Starter-Pokémon, über Legendäre und es ist immer nur eine einzelne Sleeve. Ne? Also und es gibt schon wirklich tolle Artworks, also das muss man einfach sagen, die ja auch eine Geschichte haben, wo es dann darum geht, wann kamen die raus und die teilweise ja auch, also wenn man hier mal schaut, da ist Mega Glurak, was ja jetzt auch wieder, es sind so viele Details auch darauf zu sehen.
Wow.
Von über die Trainerkarten, da könnte ich jetzt so viel erzählen. Trainer Sleeves.
Crazy, Wahnsinn. Also ich kenne niemanden, glaube ich, tatsächlich, der irgendwie Sleeves sammelt. Aber es gibt ja unfassbar gute. Ich denke nur an die Mario Luigi, die mir einmal als erste einfallen, weil ich die Karten so feier, aber auch da gab es ja Sleeves dazu. Und wenn man da mal auf eBay schaut, ich habe mir die Mühe mal gemacht, also da kommst du ja auch nicht günstig weg. Also da gibt es ja auch extrem teure Sleeves.
Und es ist auch schwierig, immer die einzeln zu bekommen. Also wenn man die im Paket kauft, zum Beispiel, sagen wir mal Poncho Eevee Sleeves, da bezahlst du 80 Euro für so ein Sleeve Pack. Das ist Wahnsinn. Und zum Beispiel hier alle feiern auch Team Rocket, super geiles Artwork. Also das, die Sleeves, die schlagen manchmal sogar die Artworks für mich von den Karten. Und ich dachte so, ja, dann habe ich hier die Sleeves. Die letzte Bestandsaufnahme war tatsächlich, wurde ich zu Card Market eingeladen vor Ort und durfte die Sammlung, weil die sind auf mich aufmerksam geworden durch die Sleeves-Sammlung.
Ja, cool.
Und da waren es 578 verschiedene Artworks.
Wow. Hast du ein Gefühl, wie viel es gibt?
Nee, könnte ich nicht sagen. Ich denke, das ist schon über 1000 mittlerweile. Dadurch, dass die chinesischen Produkte auch noch eigene Sleeves rausbringen, ist schon wild. Und dann habe ich zusätzlich natürlich den Fakt, dass ich den Energiekarten und den Codekarten dann noch eine Verwendung geben kann, weil die stabilisieren dann die Sleeves.
Mhm.
Und dann kann ich die gut in den Binder machen. Und ich dachte einfach, das ist mal was Cooles. Hatte dann auch eine Zeit lang den Sleeve Sunday ins Leben gerufen auf Instagram, wo ich einfach gesagt habe, ey, macht doch Hashtag Sleeve Sunday und postet einfach eine Sleeve in die Story. Markiert mich, dass ich das sehe, dass ich auch nochmal andere Artworks sehen kann, wo ich weiß, die gibt's auch noch. Und habe dann angefangen in der Community mit anderen, die dann gesagt haben, was ist denn das für eine geile Idee? Und dann habe ich auch getauscht. Also wir haben uns Sleeves hin und her geschickt und getauscht. Also das gibt's tatsächlich auch. Das ist jetzt gerade so ein bisschen unter dem Radar wieder, weil ich auf Social Media gar nicht so viel darüber berichte. Aber es ist vielleicht so nischig, dass ich einfach noch mal intensiver wieder darauf eingehen könnte.
Wenn
es die Zeit zulässt.
Wir sind ja auch ein Liebhaber-Podcast, ne? Deswegen schreibt's gerne mal in die Kommentare, alle, die zuhören, alle, die zuschauen. Und guckt mal eure Sleeves durch. Was ist euer schönstes Sleeve, der ihr mit habt? Wir beleben jetzt diesen Sleeve Sunday und das an einem Dienstag für die meisten, außer für Abonnenten, die dürfen schon früher hören. Aber für Kanalmitglieder meine ich natürlich. Aber jetzt hat einfach mal kommentieren, was ist eure schönste Sleeve, die ihr zu Hause habt. Ich bin echt gespannt, ob da was kommt, weil ich muss zugeben, bei mir haben Sleeves ganz, ganz wenig Attention bisher. Aber wir können ja mal auch aus einer anderen Perspektive draufschauen. Vielleicht ist das ja auch ein Investment unter dem Radar.
Sleeves-Packungen generell, hundertprozentig.
Ja, das, aber wenn du sagst, Ponchos 80 Euro, ne, die waren wahrscheinlich auch mal deutlich günstiger zu haben.
Deutlich. Ja. Also die haben einen UVP wahrscheinlich in Japan von 9,99, so ein 60 oder 65er Pack. Und ich habe Eevee-Sleeves mir gekauft da auch, wo verschiedene drauf sind. Die gehen jetzt auch 55 Euro. Also.
Ja. Vielleicht haben wir heute mal so eine neue Investment-Kategorie auch mit aufgemacht, ne?
Ist es. Und ich kann euch sagen, ich habe ja auch meine eigenen Sleeves machen lassen. Davon, ja, cool. Davon kriegst du übrigens auch jeweils dann eine, wenn wir uns sehen, auf der Heide Card Show. Ich hatte 100 Stück und die habe ich schon verschenkt, aber dir gebe ich auf jeden Fall noch zwei.
Da sehen wir uns auf jeden Fall auf der Heide Card Show. Andreas und ich werden ja auch da sein. Wir werden sehr, sehr viel machen und ich glaube, uns geht es so ein bisschen wie dir. Ne? Sprecht uns einfach an. Auch wir werden uns mal sprechen, weil wir haben ja auch das Phänomen, dass wir uns eigentlich nie wirklich begegnet sind, zumindest nie bewusst. Also ich bin mir sicher, dass wir auf mehreren Kartenmessen auch schon gemeinsam waren, aber da geht es irgendwie ähnlich wie Tani. Man läuft da jahrelang aneinander vorbei und deswegen ist es wieder umso cooler, dass man hier auch wieder einen Connect hat.
Ja, ja, definitiv. Und spätestens dann hast du eine Lieblingssleeve, hoffe ich.
aber kein Druck, ne? Ich hab's schon verstanden. lass uns mal ein bisschen nach vorne schauen. Ascendant Heroes ist ja so das nächste Set. Wie schaust du auf ein neues Set? Wie würdest du das Set insgesamt bewerten? Und jetzt haben wir auch vielleicht ja so eine gewisse Besonderheit bei dem Set, dass der Release ja sehr zerstückelt ist, ne? Also gibt ja noch nur sehr, sehr wenige Produkte zu Beginn und später dann erst, sag ich mal, im April die wirklichen größeren Produkte. Ja, das heißt, am Anfang kriegst du eigentlich nicht mehr als ein 2-Booster-Produkt.
Kann man so sagen. Und das wird die Preise natürlich auch am Anfang wieder extrem hoch schießen lassen, weil es halt ein rares Produkt ist. Und die Leute wollen es aber haben, so wie es ist. Man möchte alles gleich, wenn es rauskommt. Na, und dann muss man halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Und dann ist die Frage, wie ist die Pull-Rate? Ist die gut? Ist die nicht so gut? Das muss man immer abwarten. Und dann denke ich, ist es ein Set, was durch diesen Hype, der jetzt schon entsteht, und der schon künstlich so ein bisschen hochgerufen wird, vielleicht auch gar nicht, dass es so gerechtfertigt ist. Also, dass es am Ende dann so heißt, ja, ist okay. Weil durch diese Stückelung auch, wird der Hype dann auch unterbrochen. Und wenn die Leute die Sachen nicht öffnen können, nicht an bestimmte Hits kommen, dann sehe ich das schwierig. Also, ich glaube, dann ist der Hype schnell vorbei. Dann werden nur bestimmte Streamer oder die an die Ware kommen, erstmal den Hype so mitnehmen. Und dann kann man den beobachten. Als Autonormalverbraucher und Sammler kann man das so ein bisschen von außen beobachten und sehen, ach, da ist schon wieder ein krasser Hit und das ist gezogen und hier. Aber ich selber komme irgendwie gar nicht so richtig an Produkte ran oder kann gar nicht so viel öffnen.
Ja, würde ich meine Gegenthese dazu anstellen, ne? Allein durch diese Verknappung, die wir eigentlich haben, dass du gar nicht viel aufmachst, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du ein Produkt mit 2 Boostern hast, ja, dann kannst du natürlich auch hier lokal in irgendwelche Läden gehen und versuchen, was zu bekommen. Aber ich sage jetzt mal, jeder vernünftige Laden wird ja irgendwie so eine Begrenzung 2 pro Stück haben, ja, 2 pro Person. Dann hast du vielleicht am Ende 4 Booster, die du aufmachen kannst. Ich glaube wiederum, dass das den Preis und den Hype enorm nach oben treibt. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir hier ein Set sehen, wo wir zu Beginn Boosterpreise zu zwischen 15 und 20 Euro haben werden für einen einzelnen Booster.
Das denke ich auch. Und vor allem gerade ja schon, ich sage jetzt mal auf Streaming-Plattformen, da werden die ja sofort dann noch teurer pro Einzelstück angeboten. Aber ich weiß nicht, ob die Leute auch dann vielleicht in eine Resignation kommen und sagen, für zwei Booster zum Beispiel stelle ich mich nicht an.
Ja.
Also du wirst gewisse Leute
auch... Würde ich auch nicht machen, ne?
Ja, genau. Ja. Würde ich auch nicht machen. Warum soll ich mich denn da für so... Also, nee, auf gar keinen Fall. Und selbst wenn das Pack dann 50 Euro pro Stück kostet, selbst das, also... Weil ich gehe davon aus, wenn dann viel mehr Packs verfügbar sein werden und viel mehr Produkte, dann fällt das ja logischerweise. Also das ist wirklich ein ganz, ganz kurzes, knappes Ding. Und da denke ich, ja, der Hype wird schon da sein. Aber es wird 50-50 sein.
Ich glaube, es wird so ein bisschen in Richtung prismatische Entwicklungen gehen. Es kommt natürlich, glaube ich, auch sehr stark auf die Pull-Rate an. Aber du hast am Anfang hast du ja keine Chance, deine Chase-Karte zu ziehen.
Ja.
Ne? Zumindest nicht selber. Ja, natürlich kannst du auf Cardmarket teuer zu Release kaufen. Wir raten ja immer dazu ab, sagen ja immer so ein halbes Jahr bis 12 Monate. Das ist immer so der Zeitraum, wenn man Einzelkarten dann kaufen will. Da sollte man frühestens drüber anfangen, drüber nachzudenken. Auf der anderen Seite ist das jetzt, glaube ich, mal ein Set. Und ich kann mich an keins erinnern, wo wir ein Release haben, ohne die Trainerbox. Also kann ich mich an kein Set erinnern. Und das finde ich eine total komische Strategie, die Pokémon Company an der Stelle fährt. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, was ich von Ascend and Heroes dann zur Release halten soll. Also finde ich auch
schwierig. Ich auch nicht. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich finde, die Top-Trainerbox an sich ist auch eins meiner Lieblingsprodukte immer gewesen. So. Und dass das fehlt, ist schon interessant. Man müsste auch gucken, was dann mit Fatale Flammen und Mega-Entwicklung passiert. Vielleicht wird das plötzlich wieder attraktiv und wird dann auch ein bisschen wieder in den Fokus gerückt, weil die Leute sagen, hier kommt vielleicht nochmal eine Welle, hier sind nochmal Bestellungen angekommen, jetzt sind da Fatale Flammen, Top-Trainer-Boxen für 55 Euro oder so. Oder, ja, das nehme ich. Da gehe ich jetzt lieber rein und warte ab.
Ja.
Und ich denke, das wird auch super schwierig dann. Also Investoren oder welche, die dann diese Zweierpacks kaufen und so, die werden die auch nur an Investoren los, denke ich. Weil viele, viele Sammlerinnen und Sammler sagen werden, nee, warum? Und die sie das kaufen, kaufen die auf Streaming-Plattformen. Die sind da glaube ich, skrupellos und sagen, ja, dann hau ich da 30 Euro für ein Pack raus, ist nichts geworden, naja, gut. Aber ich glaube so...
Scalper Paradise, sage ich da nur, glaube ich.
Ja.
Da bewegen wir uns hin bei Ascendant. Bin ich gespannt und ich werde wahrscheinlich auch dann bis April warten, bis die Menge an Produkten verfügbar ist. Auch das, gerade das Booster Bundle ist für mich immer ein sehr, sehr interessantes Produkt dann ja auch zum Öffnen. Ne? Also das sind die Dinge, auf die wir warten und am Anfang wird es, glaube ich, extrem hohe Boosterpreise geben. Bin ich gespannt, wie es sich entwickelt.
Denke ich auch. Und da muss jeder aber auch so für sich wissen. Möchte ich damit in diese Welle reingehen? Möchte ich diesen künstlichen Hype mit erzeugen? Weil jeder ist ein Teil davon. Und wenn ich da mitmache, dann brauche ich mich auch nicht unbedingt beschweren. Aber ich kann mich ja auch gut davon abgrenzen und sagen, ich brauche das jetzt nicht. Ich muss das jetzt nicht öffnen. Ich weiß, perspektivisch kommen da Sachen. Ich bin entspannt. Oh, cool, jetzt gibt's eine Mega-Entwicklung, Booster-Bundle für 30 Euro. Ist ja interessant, so zum Beispiel. Da kann man mal dann schauen. Und wir wissen auch, nehmen wir mal das Set Nebel der Sagen, was damals auch so angepriesen wurde und wo gesagt wurde, krasse Karten und Cosima und hier.
Na,
selbst heute, so. Wo ist Nebel der Sagen?
Gar nicht. Ganz, ganz unten am Ende der Kette, würde ich sagen.
Und auch
gibt's ja immer noch Produkte.
Ja, und auch dieses Set wurde vorher gehypt.
Ah, okay. Ja,
da wurde gesagt, das ist eine Karte mit Cosima und da ist nach Tara drauf auf der Karte, auf der Trainerkarte, heftig. Und man weiß es nie.
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, wir haben in Ascendant, dann haben wir schon nochmal ein anderes Level an Karten und wir haben schon echt coole Karten mit dem Pikachu, mit dem Dragoran, mit dem Gengar. Also da sprechen wir, glaube ich, schon über ein anderes Kaliber von Set, ne?
Ist es, aber nur mal um zu sagen, es ist ja, jedes Set ist irgendwie nicht davor geweiht.
Ja.
Ne?
Das stimmt.
Und nur weil ein Set vorher gehypt wird, heißt es nicht, dass es dann, es glaube ich, wird jedes Set vorher gehypt mittlerweile. Ist doch logisch, ist was Neues. Ja. Die Pokémon Company will ja auch, dass es gehypt wird. Das heißt, die Leute auf Social Media hypen es, Und es gibt immer jemanden, dem eine Karte gefällt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Oder wo ein Lieblings-Pokémon dabei ist. Und so wie du jetzt gesagt hast, na klar, Dragoran ist sowieso schon viral gegangen mit seiner Mega-Entwicklung. Ist auch eine Kontroverse. Dann haben wir Pikachu und Gengar. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das
Ja.
natürlich krass ist. Für
Was ist deine
viele.
Lieblingskarte aus dem Set?
Schwierig. Ich finde das Dragoran echt cool, muss ich sagen. Mag das Dragoran. Ich hatte damals so einen Asterix-Vergleich gemacht mit den Flügeln oben. Das war ganz cool. So das hatte ich in der Story, was andere sehen. Dann war das Mega-Dragoran und was ich sehe, hatte ich Asterix. Und seitdem und dadurch hat es sich so in mein Herz reingespielt.
Also wir haben jetzt gelernt, Asterix ist in Ascendant Heroes mit drin. Das ist auch mal, das ist
Ja.
auch eine Neuigkeit. Aber ist
Schreibt mal
auch.
in die Kommentare, wer Obelix sein könnte.
Oh, das ist natürlich auch. Das ist auch gut. Aber das finde ich auch wieder einen spannenden Aspekt. Wie schaut jeder auf Karten? Also Team Garatina hat das ja auch mal gemacht, ne? Und hat so gesagt, ja, man kann in Karten auch Dinge erkennen. Und das finde ich jetzt auch wieder so spannend, diese Vergleiche da auch mitzunehmen. Extrem cool. Habe ich noch nicht, muss ich noch mal auf die Karte gucken, ob ich Asterix sehe.
Also
Das ist.
generell das Mega-Dragoran halt an sich. Durch die kleinen Flügelchen, die es da bekommt. Für mich ist es Asterix.
Sehr gut, sehr gut. Ja, anderes aktuelles Thema neben Ascended Heroes ist für mich, wo ich gerne mal eine Meinung von dir hätte, weil wir, Andreas und ich, uns noch nicht so einig sind, wie wir damit umgehen sollen, ist ja das Thema PSA und Beckett. Wir haben es alle mitbekommen, ne? PSA hat sich jetzt Beckett geschnappt, also vorbehaltlich der ganzen Regularien, die da noch sind, dass der Deal auch durchgeht. Wie nimmst du das wahr? Wie stehst du generell zu dem Thema Grading? Und ja, was machen wir jetzt eigentlich mit dem PSA-Monopol? Können wir uns das eigentlich noch gefallen lassen?
Um es mal so, schwierig. Jetzt muss ich es erstmal verdauen. Weil es
Hau
ist wirklich ein
raus,
Kra
hau einfach
es ist
raus hier.
wirklich, ich finde es nicht geil, aber es ist klar, dass es irgendwann kam, weil die großen Fische kaufen die anderen kleineren, aber auch größeren Fische. Und mit dem, was vorher rumort wurde und was jetzt bei PSA alles los war, ob Skandale, ob wie oft gewürfelt wurde oder keine Ahnung. Dann gab es bei Beckett das mit dem Black Label, dass die da zusammen essen waren und pipapo und dann gab es plötzlich Black Labels, die verschenkt wurden, gefühlt. Man hört ja nur noch so Sachen, wo man sagt, ist das überhaupt sinnvoll, eine Karte graden zu lassen? Wird da der Zustand der Karte gegradet und bewertet? Oder geht es darum, oh, ich habe die jetzt so oft bewertet, wir brauchen die in unserer Statistik als 10, wir brauchen die so oft oder wir beeinflussen damit den Markt? Sind alles Fragen, die sich ein großes Unternehmen sicherlich stellt. Das sind jetzt Thesen, die ich aufstelle, aber natürlich können die damit den Markt auch einfach beeinflussen, maßgeblich. So. Und dann werden die sich zusammengesetzt haben und werden gesagt haben, wir haben so und so viel Geld und Beckett ist eigentlich so unser größter Konkurrent. Dann werden sich da die Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, ey, komm, wir machen hier gemeinsame Sache, jetzt ziehen wir den Markt mal richtig durch.
Das ist ja klar,
So.
aus einer Business-Perspektive ganz klar,
Völlig klar.
total nachvollziehbar von PSA, diesen Schritt zu gehen. Aber was machen wir jetzt mit der Information? Weil wir sagen ja, wir sind dem jetzt ja noch schonungsloser ausgesetzt als
Genau.
ohnehin.
Und wir sind jetzt an der Stelle, wo sich, glaube ich, auch der Letzte hinterfragt, macht es denn jetzt noch Sinn zu graden? Also auch die Investoren und so, die jetzt sagen, oh Gott, was passiert jetzt mit den Karten? Fällt vielleicht sogar der Wert der Karte? Wir werden es sehen, was auf dem Markt passiert. Es kann sein, dass die Werte der gegradeten Karten einfach auch fallen werden, wenn das alles so dann dingfest ist und die ersten Grades dann von Beckett getätigt werden unter PSA, dann wird man auch viel vergleichen, man wird noch viel, viel kritischer drauf gucken. Andererseits kann auch passieren, dass die alten Beckett-Karten an Wert gewinnen,
Ja,
weil man
gerade die
sagt,
Black
da war
Labels, ne?
es, genau, da war es noch tipptopp, da konnte man sich noch drauf verlassen. Aber ich bin dann so an einem Punkt, wo ich sage, ja, dann ist ja egal, ob PSA oder Beckett. Also dann frage ich mich, ob es überhaupt Sinn macht, dorthin zu schicken. Wenn ich wirklich eine extrem gut bewertete Karte haben möchte für mich. Ja, da geht es nicht um Investment, da muss man gucken. Da werden viele den Markt beobachten und sagen, was passiert jetzt, ne? Werden die Beckett-Karten teurer? Ich denke, es werden dann auch viele Beckett-Karten plötzlich auf eBay und so auftauchen, die jetzt vielleicht noch unter dem Radar sind, ganz klar. Aber PSA, man könnte fast sagen, es wird dann vielleicht eine PSA-Blindheit entstehen. Es sind ja jetzt schon so viele Karten im PSA-Case unterwegs und zu sehen, man guckt ja kaum noch auf die gegradeten Karten, weil man ja nur noch gegradete Karten in den Ausstellern hat. Hat man aber nur 2, 3 gehabt und das waren besondere und die sind auf Aufstellern oder so, fällt ja der Blick ganz anders. Mittlerweile kann man ja fast sagen, gegradete Karten sind ja so häufig auf einer Messe wie Bulk. Weil selbst, also sie sind häufiger als Bulk, weil Bulk siehst du ja kaum auf Messen. Eigentlich nur, wenn es geöffnet wurde. Niemand bietet Bulk an. Ist übrigens auch noch was, was man vielleicht mal sagen könnte. Ey, Händler, schenkt doch mal den Kindern oder haut doch mal 100er Stapel raus für 50 Cent oder so. Aber es bietet ja keiner Bulk an. Und deshalb werden PSA-Karten ja immer häufiger und immer mehr. Und dann kommt diese Blindheit dazu, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Und irgendwann, Und deshalb gehen viele ja auch jetzt auf die Sealed-Produkte.
Das ist ja ein schöner Punkt, den du sagst, ne? Die meisten Leute kaufen ja das Grade und nicht die Karte. Weil, sind wir mal ehrlich, ne? Bei den eBay-Auktionen, wer schaut denn tatsächlich, wie die Karte ausschaut, ob das Grade gerechtfertigt ist, was sie sehen? Ich glaube, das machst du ja eher wieder aus einem Aspekt raus, wo du sagst, okay, du hast irgendwie eine 9 und guckst ja zumindest das Centering an, könnte das vielleicht eine 10 werden, keine Ahnung. Ist natürlich auch schwer, durch die Bildung dann groß zu erkennen. Aber gerade auf Messen oder sowas, finde ich schon, da schaut man eher auch mal die Karte als das Grade an. Online sehe ich das zum Beispiel ja gar nicht. Da PSA 9 ist PSA 9, kaufe ich. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum man Grading hat, ne, um so eine gewisse Einheitlichkeit zu haben. Dazu müsste man natürlich auch PSA so eine gewisse Objektivität im Grading machen, was wir durchaus auch anders erleben. Ja.
Ja. Da fehlt auch die Transparenz total.
Ja.
Das Unternehmen ist so groß aufgestellt und es könnte Social Media mäßig so viel machen. Es könnte auch Leute einstellen, die einfach ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, dass man mehr Transparenz schafft. Die könnten digitale Möglichkeiten anbieten, wie man den Prozess sehen kann, wie man das alles viel besser noch nachvollziehen kann. Dann hätte man auch ein ganz anderes Gefühl wieder. Ja. Ich meine, das braucht nicht jeder. Ist doch klar. Also wer jetzt 100, 200 Karten hinschickt, der will eigentlich nur, dass es schnell fertig ist und dass er die Grades hat. So. Ja. Sind wir mal ehrlich. Aber es gibt auch viele, die sagen, ich schicke da jetzt wirklich eine Karte hin, die ist echt krass. Also die ist super teuer oder da sind Karten dabei, die möchte ich auch wieder zurückhaben. Wo sind die gerade? Was passiert da? Wie wird es überhaupt bewertet? Also dass da eine Transparenz auch mal reinkommen muss, um das langfristig auch stabil zu halten. Darüber, also kann man sich lange unterhalten, aber da hat PSA auch noch nie ein Statement zugesetzt. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
Vielleicht ist es aber auch der positive Aspekt, den wir sehen können, dass genau damit vielleicht ja auch nochmal ein anderer Handelsdruck bei PSA da ist, genau sowas mit anzubieten, in Richtung digitale Produkte, in Richtung Transparenz, in Richtung Vereinheitlichkeit, Automatisierung, KI. Also gibt es ja sehr, sehr viele Dinge, die da mit dahinter stehen. Und wir versuchen das einfach mal so mit dem Positiven mitzunehmen und beobachten ganz, ganz genau natürlich auch hier im Podcast, wie sich so der Grading-Markt entwickelt und wie sich die Situation entwickelt.
Ich auch sehr gespannt, wie ihr das dann mit den künftigen Gästen so beurteilen könnt und wie wir dann vielleicht in einem halben Jahr darauf blicken.
Ja. Und jetzt ist Andreas heute nicht da, haben wir schon mehrfach mit erwähnt. Deswegen kann ich mich mal kreativ austoben und unser nächster Gast ist Shiny. Den kennst du ja auch mit den Extended Frameworks
super.
Und so weiter.
Ich freue mich riesig, richtig cool.
Ich würde jetzt heute mal so ein neues Format mit einführen und du darfst nämlich die eine Frage mir mitgeben, die wir dem Kollegen im nächsten Podcast dann auch stellen. Also was würdest du ihn denn gerne fragen? Und ich stelle die Frage dann auch im nächsten Podcast und bin sehr, sehr gespannt, was er antworten wird.
Das ist ja sehr spannend. Ich kenne ihn ja nun auch schon gut, sehr gut, auf allen Messen schon begegnet.
Darf ruhig was Verrücktes sein, was ihn fordert, wo du vielleicht auch schon die Geschichte dazu weißt, wo er dann was erzählen muss, was er sonst vielleicht nicht erzählt hätte. Also
ich hätte ihn jetzt gerne auch noch, grundsätzlich einmal, das ist jetzt nicht meine Frage, aber ich hätte ihn gerne genervt, wann endlich mein Rahmen für die Ivi Munch Promo mal kommt. das steht schon lange auf dem Programm. Aber boah, was frage ich Shiny?
Dann nehme ich diese Frage mit. Er wird ein Schmunzeln parat haben.
Nein, ich habe eine Frage.
Sehr gut. Bin gespannt.
Wie viele Rahmen von dir selbst hängen bei dir zu Hause?
Sehr schön. Die werde ich mitnehmen, werde ihn fragen und bin sehr, sehr gespannt auf die Antwort. Nico, vielen Dank. Wir sind schon am Ende unserer Folge. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Du hast wahnsinnige Geduld bewiesen mit den technischen Schwierigkeiten, die wir unterwegs hatten. Von daher vielen Dank. Du lebst das Thema Humor mit jeder Phase dann auch vor und gehst da wirklich sehr, sehr gelassen damit um. Dafür schon mal vielen Dank. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und wie das bei uns so gute alte Tradition im Podcast ist, du wirst es kennen. Hast du natürlich die letzten Worte. Du darfst sagen, was immer du möchtest. Du kannst Werbung machen. Du kannst hier mal ein echtes Real Talk Statement mit abgeben. Tu, was du willst. Eins darfst du nicht tun. Dich für die Einladung bedanken. Das waren meine letzten Worte und jetzt an dich. Danke dir.
Ja, liebe Leute, ich kann nur sagen, lebt euer Hobby so, wie ihr es für richtig empfindet, ohne jemand anders zu schaden. Habt Bock, bringt Spaß mit rein, vernetzt euch mit anderen und gebt auch mal was, weil anderen was geben, gibt einem selbst auch unendlich viel. Und ich kann nur sagen, jeder auf seine Weise, egal ob Investor, Spieler oder Sammler, wichtig ist, dass es Spaß macht und dass wir alle gemeinsam auf Cardshows uns in die Augen gucken können, lachen können, die Hand geben können, quatschen können. Das ist das Allerwichtigste. Ich würde mich über jeden Support von euch freuen auf Instagram. Lasst gerne mal ein Like, Follow da, schreibt mir einfach. Wir können da auch noch über die Themen quatschen, die wir hier im Podcast besprochen haben. Und ansonsten wünsche ich euch allen schon mal schöne Weihnachten, guten Rutsch. Freue mich auf jeden, den ich auf einer Messe treffe und vor allem natürlich auf Hennas und Andreas dann in der im kommenden Jahr auf der Heidecard Show. Wer noch kein Ticket hat, unbedingt holen. Und in diesem Sinne sage ich ciao, bleibt gesund und habt Spaß.
Tschüss.
Tschüss.